Get ready for this.
Ja, herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 160 mittlerweile schon. Das ist ja echt Wahnsinn, was wir hier ableisten. Heute ohne weibliche Beteiligung, dafür mit ganz viel Marvin.
Guten Tag, kannst du das Intro mal wieder verändern? Das wirkt unseriös.
Ja. Findest du?
Ja, auf jeden Fall.
Magst du deinen Gesang nicht?
Nein, durchaus nicht.
Machen wir mal eine vollkommen repräsentative Umfrage zwischen den Leuten im Chat. Wer ist dafür, dass Marvins Intro so bleibt, wie es ist? Der darf mal da ein Ja reinschreiben. Ich, okay. Außerdem heute mit dabei als Alex-Ersatz der Dennis.
Ja, hi.
Hi. So, während Marvin nebenbei die Champions League guckt, um zu gucken, wie unsere zukünftigen Gegner spielen, gucken wir auf weniger Erfreuliches, nämlich dieses erstklassige Spiel gegen Paderborn, was fast genauso ausgegangen ist, wie wir es vorher gesagt haben.
Ach du Scheiße. Sorry, aber also das Spiel gegen Paderborn war eigentlich noch schlimmer, als ich es mir erträumt hätte. Also die erste Halbzeit war eigentlich ein Graus. Ging spielerisch überhaupt nichts. Das war ein gruseliger Kick, natürlich auch von Paderborn, aber insbesondere auch von der Eintracht, die es nicht verstanden hat, irgendwelche Offensivaktionen auf den Platz zu bringen. Und ich habe schon gedacht, es wird ein ganz düsterer Abend, aber dass er dann so düster wird, da habe ich eigentlich fast gar nicht mit gerechnet.
Sehe ich genauso wie du, Marvin. Es war natürlich erste Halbzeit, hat man erstmal gedacht, okay, verschwendete Lebenszeit für jeden auch Nicht-Fan der Eintracht, Fan von Paderborn oder wie auch immer man das sagen will, neutraler Fan, sagt man natürlich, weil ja da gar nichts passiert ist. Zweite Halbzeit, wie du schon richtig gesagt hast, kam zwar mal was auf, aber dieser Aufschwung der ersten 10 Minuten, sage ich jetzt mal, der dann auch durch ein glückliches Tor von unserem Spitzen, wie sagt man so schön, Schmeichelfuß Bayer, eingeschoben wurde, war ja wirklich nicht viel zu sehen. Ne?
Also, nee. Das Tor war ja wieder grandios, das hat er wirklich wunderbar super gemacht. Das war ja auch eigentlich halt, war halt auch keine Chance. Ne? Es war halt, hat halt die Möglichkeit gesehen, drauf zu ballern, und das hat er in wirklich, wie du schon angedeutet hast, feinster Manier gemacht. Zum 0-1, da habe ich gedacht, aus unserer Sicht zum 1-0, da habe ich dann echt schon gedacht, wow, okay, aus dem Nichts, ja, weil wirklich verdient war es zu dem Zeitpunkt nicht, auch wenn wir mehr Spieleinteile hatten. Aber ja, wir konnten uns zunächst, daraus konntest du nichts Wirkliches entwickeln, weil der Offensivdrang war einfach kaum da. Aber wie das halt so ist, so ein 1-0 hilft dir halt nicht, wenn du es nicht schaffst, daraus irgendwie Profit zu ziehen und auch Selbstvertrauen zu tanken. Denn für mich war das so, 1-0 für die Eintracht, okay, aber die Jungs spielen genauso ängstlich weiter, wie sie davor gespielt haben.
Ich habe aber auch das komplette Spielsystem nicht verstanden. Mit was für einer Aufstellung haben wir denn da jetzt genau gespielt?
Was sprichst du hier von Spielsystem?
Also, dass wir kein System haben, das haben diese 90 Minuten mal wieder komplett gezeigt. Aber was war denn die Aufstellung, mit der wir gespielt haben? Ich habe sie nicht verstanden.
Also, ich kann das ja mal erzählen, wie die Aufstellung war. Also, sie hat mit einem Torhüter angefangen. Ja, okay. Ja, nein, die Sache war, die Medojevic war defensiver Mittelfeldspieler, ganz klare. Ja. Hasebe war auch defensiver Mittelfeldspieler, aber leicht vorgerückt, ne? Und links Inouye, rechts Pierson, Mitte zwischen Offensiven, Mittelfeld und hängender Spitze Meier und ganz vorne Seferovic, die genau, sich aber irgendwo dann doch irgendwie abgewechselt haben. Ne?
Das hätte es wahrscheinlich sein sollen, aber ja, das sah irgendwie nach allem aus, aber nicht nach dem.
Nee, aber das hängt halt auch wirklich damit zusammen, dass dass nicht wirklich viel funktioniert hat. Ich denke, schau dir einen Pierson an, der ist rumgelaufen wie Falschgeld und es ging in keinen Zweikampf. Da haben auch die Bälle nicht gespielt, die Pässe haben nicht gestimmt. Das sind halt alles so Dinge. So kannst du halt auch kein Spiel gewinnen, wenn du praktisch nur mit 10 Männern auf dem Platz bist, anstatt 11. Für mich hat Pierson eine ganz, ganz grauselige Partie gemacht, ja.
Ich habe aber auch nicht verstanden, mit welcher Begründung er Pierson da aufgestellt hat. Ich meine, ja, als Freistoßschütze, aber spielerisch hat er doch bisher nicht wirklich was gezeigt. Und er war ja da auf der rechten Außenbahn, wo er gespielt hat, war er doch auch absolut Fehlbesetzung.
Ich gehe davon aus, dass Aigner normalerweise gespielt hätte, wäre denn hundertprozentig fit gewesen.
Genau, der hat ja irgendwie muskuläre Probleme, aber also Pierson, bitte nicht nochmal. Also der hat es bei mir jetzt vollständig verschissen.
Definitiv nicht mit dieser Leistung. Es wurde auch wirklich, es wurde ja auch die Tage jetzt genug drüber diskutiert, die Laufleistung, 7 Kilometer weniger am Ende, ist ja dann doch schon einiges als Paderborn und auch die Bereitschaft, was der Marvin schon angesprochen hatte, einem Ball mal entgegenzugehen, seinen Körper dazwischen zu stellen, wirklich diese Zweikämpfe anzunehmen. Paderborn war ja dann heiß, gerade nach, hast du das gemerkt, oh, jetzt haben auch gemerkt durch diesen Sonntagsschuss, da geht noch was, 1-1, so wunderbar, jetzt geht's vorwärts und darauf haben wir uns irgendwie nie einstellen können dann mehr und das Spiel ist ja am Ende dann auch nur noch da hingeplätschert für uns und da war es ja dann irgendwann nur noch die Frage, okay, fangen wir jetzt noch einen, fangen wir keinen mehr, als es dann schon 1-2 für uns stand im Endeffekt, war eigentlich klar, da geht nichts mehr, jetzt kommt es drauf an, hält die Abwehr das nochmal aus? Und sie hat es nicht gehalten. Gut, kann man jetzt sehen, wie man will. Lieber nochmal versucht, irgendwie ein bisschen was Offensives zu bringen. Obwohl ein Aigner für mich dann auch nicht unbedingt die glücklichste Partie jetzt noch die Minuten gebracht hat, als er eingewechselt wurde.
Das stimmt.
Kann man jetzt drüber streiten, ob das dann, dass man sagt, okay, lieber hinten nochmal sicher stehen, den vorne noch ein bisschen Sicherheit geben, dass nochmal die ganze Reihe nach vorne rückt. Hätte aber, denke ich, auch nichts gebracht. War eigentlich einfach die Moral war nicht da und dadurch verdient verloren, muss man sagen.
Ja, der Zweikampf wurde wirklich nicht so angenommen, wie es Paderborn gemacht hat. Das war, genau, wie du schon herausgestrichen hast, wirklich ein deutlicher Unterschied. Die sind wirklich mit einem ganz anderen, mit der ganz anderen Agilität da rangegangen, aber auch, die haben ja fast Gegenpressing gespielt. Ja, also die sind wirklich ran. Die Eintracht war am Ball und haben sie gleich in der Bedrängnis gesetzt. Und da kam auch, da kommen halt auch gewisse Spielertypen nicht mit klar. Und Pierson kommt damit momentan überhaupt gar nicht klar. Der ist froh, wenn er den Ball mal gerade so wieder zum Mitspieler spielt. Kann. Inouye fand ich jetzt am Sonntag gar nicht so dramatisch, wie ihn viele gesehen haben. Der hat wenigstens öfter mal was probiert, aber auch ihm ist viel nicht gelungen. Aber auch in Hasebe, ich muss ganz ehrlich sagen, die Stabilität, die ich mir von ihm erhofft habe, die sehe ich gegenwärtig leider halt überhaupt nicht. Und er hat für mich als unglaublich enttäuscht, auch unglaublich viele Fehlpässe gespielt, noch mehr als Medojevic. So kannst du halt ein Spiel auch nicht erfolgreich gestalten.
Sehe ich genauso, gerade auch, wenn man erwartet, ein kreativer Kopf, irgendjemand muss es ja machen. Wenn du eine Doppel-Sechs da stellst, kannst du nicht nur sagen, okay, ihr seid jetzt zum Abräumen da oder sonstiges. Aber du hast gemerkt, war teilweise, da war kein defensives Mittelfeld mehr da. Diese langen Pässe, dieses Überbrücken von beiden, Paderborn und Frankfurt, alles immer wieder Bälle hoch rein und da und weite Pässe, das war teilweise wirklich skurriler, Hurra-Fußball sagen manche dazu. Ich sage, sinnloses Hin- und Her-Gespiele und meistens kommt nichts bei rum. Ja. Hat man gemerkt, da hat definitiv diese Zuordnung, Medojevic, okay, ist nicht unbedingt jetzt auch sein Spiel jetzt vielleicht auch nicht gewesen. Hasebe fand ich auch, war überhaupt nicht drin. Und auch ein Seferovic vorne hat sehr viele unglückliche Situationen gemacht. Gerade, ich habe es mir erhofft, als er bei der Nationalmannschaft ja ein sehr schönes Spiel gemacht hat mit den 2 Toren für die Schweiz, hatte ich noch gedacht, oh, der ist jetzt richtig ins Rollen gekommen. War für mich jetzt wieder ein leichter Rückschritt, aber gut, passiert. Die Mannschaft hat die auch ihn nicht wirklich so mit ins Spiel gebracht. Ein Meier, der normalerweise mehr Räume reißt, hat auch nicht die Räume gerissen, die vielleicht dann Seferovic braucht. Muss mal gucken, wie das einfach beim nächsten Spiel ist. Toi, 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 dass das da wieder besser läuft.
Ja. Ich fand aber auch grundlegend in dem Spiel, dass einfach die Kommunikation zwischen den Spielern anscheinend vollkommen grauslich war. Mir ist eine Szene da ganz klar im Kopf geblieben, die muss irgendwann so um die 30. Minute gewesen sein, wo Hasebe und Pierson wirklich mal hingegangen sind und so ein Spieler von Paderborn mal gedoppelt haben, in die Zange genommen haben, der den Ball hoch bekommen hat. Und was war das Ende vom Lied? Pierson hat versucht, den Ball in Richtung Außenlinie zu köpfen. Hasebe hat versucht, den Ball in Richtung Pierson zu köpfen und am Ende hatte der Gegenspieler den Ball.
Okay.
Weil sie sich irgendwie überhaupt nicht im Klaren waren, wer da jetzt wie in den Zweikampf gehen soll und wer da jetzt das Vorrecht hat an der Stelle. Da muss doch eine Kommunikation stattfinden.
Merkt man, dass noch was weiteres auf jeden Fall nicht stimmt, außer jetzt nur Laufweg oder, ja, hast auf jeden Fall recht, da scheint es mit der Kommunikation ein bisschen zu hapern oder zumindest mit dem Eingespieltsein, welche Position gehört mir, welche ist dir, ist ja auch immer die Frage, war das jetzt ein Bereich, wo einfach ein Hasebe dann zu sehr reagiert hat, der eher einfach auf einen Pierson zugeschnitten war, weiß ich nicht, ich kann mich jetzt an die Szenen nicht mehr erinnern. Marvin, kannst du da noch was zu sagen? Ich weiß.
Naja, gut, die Abstimmung hat in vielerlei Hinsicht nicht gepasst. Ich denke, da kannst du auch die Außen nennen. Ja? Denn eigentlich war es ja beispielsweise auch so, dass Pierson und Ignowski beide die rechte Seite beackert haben. Ne? Und das war auch, über die rechte Seite ging ja gar nichts. Ja, dann ging ja eher noch was über links, obwohl ich den Oczipka auch nicht gut gesehen habe. Aber mit Pierson und Ignowski, das hat zu keiner Zeit wirklich funktioniert, wo du dann auch wieder das ins Feld führen kannst, dass du sagen kannst, na gut, okay, sie wissen gar nicht, wie sie sich abstimmen können.
Wurde auf jeden Fall viel besser, als Chandler kam.
Ja, logisch. Chandler ist sowieso für mich auch die erste Wahl, wenn es darum geht, die Rechtsverteidigerposition zu besetzen, weil Ignowski momentan eine ums andere schlechte Spiel macht. Ja, also das kann ich auch ehrlich gesagt nicht wirklich nachvollziehen. Okay, es gab halt die Begründung, dass Chandler erst verspätet zu den von den Länderspielen heimgekehrt ist. Alles klar, okay, so verstehe ich das. Aber du merkst halt, sowas drückt dann halt auch noch die Leistung. Das ist ganz klar und ist leider auch zum Nachteil der Eintracht. Worauf ich nochmal ganz kurz hinaus will, du hast vorhin schon die Auswechslung thematisiert mit Aigner. Das war zu einem Zeitpunkt, da stand es 1-1. Da gab es viele Stimmen bei Twitter, die gesagt haben, warum wechseln wir jetzt offensiv? Ja, Medojevic angeschlagen raus. Warum wechseln wir jetzt offensiv? Man merkt doch, dass im Spiel nichts geht. Wollen wir lieber nicht versuchen, den Punkt zu halten? Jetzt habe ich immer das Problem bei der Eintracht und Punkte halten. Das ist nicht so das wirklich Gelungene. Aber hätten wir das nicht eher probieren sollen oder war es gut, dass man offensiv versucht hat zu agieren?
Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Normalerweise bin ich eigentlich eher mal dafür, Spieler zu sehen, die in der Lage sind, auch einfach mal so ein Spiel versuchen, nach vorne zu machen. Ich meine, Paderborn, wie wir ja letzte Woche festgestellt haben, war jetzt so die ultimative Chance, da nochmal irgendwie 3 Punkte einzufahren. Von dem Punkt würde ich normalerweise sagen, alles offensiv rein, was geht. Aber bei dem Spiel hätte ich das ähnlich gesehen. Da war keinerlei vernünftiger Spielaufbau drin. Dann eher versuchen, hinten das Ding dicht zu machen und dann ein ganz langweiliges Spiel über die Zeit irgendwie bringen, hätte uns, glaube ich, irgendwie mehr gebracht, da die Abwehr zu versuchen zu stabilisieren, als da jetzt offensiv mit einem Aigner reinzugehen, der ja anscheinend sowieso aufgrund dieser muskulären Probleme nicht wirklich in der Lage war, da jetzt viel auch offensiv zu reißen.
Da sehe ich nur ein Problem. Ich glaube, für das defensive Mittelfeld wäre uns sonst ja nur noch der Lanik denke ich mal, zur Verfügung gestanden oder wir waren noch auf der Bank.
Ja, Matlung.
Matlung,
stimmt. Matlung und Russ nach vorne ziehen.
Genau, das wäre eine Option gewesen. Ja, die, mit der du wirklich die Defensive hättest stabilisieren können. Aber dann ist es halt auch das Denken. Was soll man dann machen? Dann spielst du auf 1-1 bei einem Spielstand, ja, logischerweise 1-1, und hast aber noch mehr als 20 Minuten Zeit. Ne? Da
kannst du eigentlich auch mit einem Russ defensives Mittelfeld unbedingt auf ein 1-1. Ich finde eigentlich, ein Russ hat das die letzten Spiele vorher sehr gut gezeigt, dass er auch nach vorne was bringen kann. Ja. Und gerade in so einem schwierigen Spiel, wo du eigentlich Freistöße in guten Positionen provozieren musst, um aus einer Standardsituation, wo ein Russ wirklich ja mittlerweile Topmann ist, auch vorne, müsste man eigentlich, hätte ich gesagt, nicht mal zwingend gesagt nur auf 1-1 spielen, sondern einfach nochmal eine andere Taktik, um eben eventuell noch zum Erfolg mit ein bisschen Glück zu kommen.
Also durch Standardsituation wieder ins Spiel finden.
Genau so ist es.
Ja, das ist ein guter Punkt. Das habe ich jetzt überhaupt noch nicht bedacht, aber vielleicht wäre das eine Möglichkeit gewesen, um Paderborn nochmal in die Bredouille zu bringen. Denn vom Spielerischen hat es, wie gesagt, wie schon jetzt öfter erwähnt, nicht geklappt, aber wir haben uns auch wenig Standards irgendwie versucht herauszuspielen. Ne?
War eigentlich gar nichts groß dabei, ja. Mhm. Zumindest in gefährlichen Situationen war meiner Meinung nach, bis auf das Tor, war es unser erster Torschuss, war ein Tor, glaube ich, oder? Also, oder wirklich ein richtiger Torschuss?
Ja, das war der erste richtige Torschuss davor. In der ersten Halbzeit hat Meier schon mal versucht, das Ding irgendwie einzuschweißen, ist aber, glaube ich, weiß nicht, ob er übergetreten ist. Auf jeden Fall sah das ganz unglücklich aus. Ja, also es war halt ein typischer, es war eigentlich ein Eintracht-Spiel der schlechteren Sorte, auch in dieser Saison. Aber seien wir mal ehrlich, wir haben in der Spielzeit schon mehrere ähnlich schlechte Spiele erlebt. Ja? Und,
definitiv.
Und wenn der René vorhin das Spielsystem anspricht, dann ist es wirklich ein Problem, denn gegenwärtig sehe ich keines.
Es sieht irgendwie keiner so wirklich in ein Spielsystem. Wir sind da ja nicht. Wir kritisieren das ja heute nicht zum ersten Mal. Die Alex hat das ja gefühlt irgendwie schon seit 42 Milliarden Wochen angesprochen. Wer den Blogbeitrag auf dem Blog G heute Morgen gelesen hat, da steht ja im Grunde genau dasselbe drin. Also das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, was wir da momentan haben, Spielsystem.
Ja, ich meine, ich verstehe auch, dass die Eintracht mit unglaublich vielen Problemen zu kämpfen hat. Ein Djagba fehlt, ja, das ist auch interessant, dass ich das eigentlich überhaupt mal sage. Ja, aber Djagba hat ja eine gewisse Konstanz erreicht, auch jetzt schon seit längerer Zeit, die ein Oczipka leider immer noch sucht, ja. Aber auch auf der Rechtsverteidigerposition funktioniert, das habe ich gestern schon im Rasenfunk gesagt. Da wirkt der Ausfall von Sebastian Jung einfach, Ausfall insofern halt gewechselt, schon schwer, weil wir keinen gleichwertigen Ersatz heranschaffen konnten und Injowski momentan einfach nicht in der Lage ist, ihn da wirklich zu ersetzen. Und Chandler, gut, ja, ob er das schafft, er zeigt zumindest gute Anzeichen, aber es ist halt noch nicht kein 1:1 Ersatz. Und daran hast du Probleme. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, in der Woche verletzt sich einer der Säulen der Eintracht, Zambrano fällt aus, das ist natürlich ein Nackenschlag.
Schwierig, ja, definitiv. Das hat man auch, finde ich, obwohl der Russ einen super Job gemacht hat da hinten, teilweise in Situationen schon gemerkt, dass einfach er da offensichtlich der Tongeber ist in der Abwehr, der auch mal sagt, hier, da geht's jetzt da lang, da geht's jetzt da lang, eventuell auch nur über körperliche Präsenz. Ich will ja nicht, keine Ahnung, dass jeder mit jedem rede. Das muss ja gar nicht sein. Manchmal reicht es ja wirklich schon körperlich einfach da zu sein. Hat meiner Meinung nach auch am Wochenende jetzt gegen Paderborn, die ja wirklich jetzt nicht diese Spitzenmannschaft eigentlich darstellt, muss man auch jetzt mal offen sagen, war ich schon ein bisschen überrascht, dass es dann leider so schlecht geklappt hat teilweise. In Situationen, wo man schnell schon vorher noch höher im Rückstand liegen können.
Ja, das stimmt, ja. Aber ja, weißt du, da kommen wir natürlich auch wieder so in einer gewissen Weise auf die Körperlichkeit zu sprechen halt, ne? Vielleicht hat auch ein Zambrano in einem Kutsch auch früher mal ein Stoppschild gesetzt, ja, was Oczipka nicht, wo Oczipka einfach nicht in der Lage war, ja. Oczipka hat sich das eine und das andere Mal überrennen lassen, weil halt die Schnelligkeit einfach bei ihm nicht so da ist, wie sie bei einem Kutsch war. Auf der anderen Seite war es ja ähnlich. Nicht ganz so drastisch, aber auch ein Stoppelkampf spielt mittlerweile eine richtig ordentliche Bundesliga-Saison. Ja. Wer das vor 5 Jahren irgendwie, oder was heißt vor 3 Jahren mal irgendwie gedacht hätte.
Wirklich Wahnsinn, ja.
Ja, Respekt. Ich weiß noch, zu seiner Zeit bei Rot-Weiß Oberhausen, da habe ich den in der zweiten Liga als wirklich guten Spieler in Erinnerung und deswegen ist er danach auch zu 1860 gewechselt, aber dass er wirklich einen Sprung zu einem fast schon gestandenen Erstligaspieler macht. Das ist schon eine tolle Entwicklung, ja. Und selbst da wussten wir nicht genau, wie wir diese Leute einzudämmen haben. Und so kommt halt ein Endstand zustande. Das hört sich jetzt blöd an. Oder ein Endresultat zustande, das dann im Endeffekt 1:3 aus Sicht der Eintracht heißt. Und dann sieht es unglaublich blöd aus, ja.
Was aber auch in Summe gemessen an unserer Spielleistung und allem Drum und Dran auch am Ende in der Höhe in Ordnung geht.
Natürlich geht es in Ordnung, da muss sich niemand beschweren, ja. Aber mir macht das halt immense Sorgen, denn ich sehe halt, dass das jetzt keine kurzfristige Sache ist, sondern dass sich dieser Kader jetzt auch noch wahrscheinlich bis zur Winterpause durchquält, ja. In Oczipka wirst du nicht mehr wechseln, außer du sagst halt, du gehst wirklich den Weg, den Gang nach Canossa und verpflichtest noch einen linken Linksverteidiger.
Linken Linksverteidiger, so ein ganz linken.
Ja, also ich meine, und da gibt es ja eigentlich so wirklich viele Möglichkeiten. Wir haben sie ja schon gebetsmühlenartig wiederholt, dass ein Reto Ziegler immer noch verfügbar ist, der Schweizer, ehemaliger Nationalspieler. Dann habe ich mich nochmal ein bisschen umgeguckt und gibt auch den Andrea Dasena, der hat mal beim SRC Neapel gespielt, der ist aber auch schon 32 Jahre, ich glaube mittlerweile sogar schon 33 Jahre alt, auch ein ehemaliger italienischer Nationalspieler. Also es gibt schon den einen oder anderen, aber das sind alles eher kurzfristige Lösungen. Ob das dann so Sinn macht, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber gehen wir davon aus, dass du es nicht machst, dann gehst du mit Oczipka in die restliche Hinrunde. Und das kann noch ganz bitter ausgehen.
Keine besonders zufriedenstellenden Aussichten so im Moment.
Ja, und das ist, und weißt du, ehrlich gesagt, zieh jetzt mal den ganz großen Bogen. Wir haben uns vor der Saison darüber unterhalten, ob es sinnvoll war, die U23 abzuschaffen. So, jetzt will ich nicht behaupten, dass in der U23 der letzten Jahre immer wieder richtige Alternativen vorhanden waren. Das wäre nämlich, ehrlich gesagt, falsch. Denn es gab kaum Spieler, die irgendwie mal auch nur das Sonnenlicht der Commerzbank Arena erblicken durften. Ja, das war ja, das minimal. Ja. Aber du hast halt auch jetzt noch nicht mal die Möglichkeit. Ja, es gibt, du musst also jetzt immer wieder auf Spieler zurückgreifen, die vertragslos sind. Denn auf deiner U19, die momentan am absoluten Tabellenende rumkrebst, kannst du auch nicht zurückgreifen. Die brauchen jeden Spieler und da hat keiner die Qualität der Bundesligamannschaft zu helfen. Also bist du momentan eigentlich dem System ausgeliefert und musst wirklich vielleicht nochmal gucken. Oder du spielst halt jetzt die Rumpelrunde fertig, denn Paderborn, und das, deswegen tut mir diese Niederlage jetzt so weh, war einer der letzten Gegner, wo wir hätten Punkte holen können.
Zumindest geplante Punkte, ja, definitiv. Jetzt musst du überraschen, jetzt musst du bei Spielen wirklich, es ist jetzt nichts mehr, wo man sagt, okay, sind definitiv auf Augenhöhe und da sollten eigentlich 3 Punkte mit einem guten Spiel da sein, wird jetzt wirklich schwierig, ja.
Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das auf so eine Rumpelrunde bis zum Winter hinauslaufen wird.
Ja, ich meine
nicht, dass da jetzt viel Aktivität bei der Verpflichtung von neuen Spielern passieren wird.
Kann ich mir auch nicht mehr vorstellen. Wir haben jetzt, es ist jetzt der 21.10. Es ist überaus ungewöhnlich, dass du jetzt zu diesem Zeitpunkt noch vertragslose Spieler verpflichtest. Ich weiß auch nicht, ob der ein oder andere vielleicht schon sein Karriereende da auch geplant hat. Ja, ja, bei dem Dosena, der ist jetzt auch 33, der wischt jetzt auch, gehe ich fast schon aus. Ziegler will nochmal angreifen, wo, das werden wir dann nochmal sehen. Aber es ist halt wirklich so, da ist nicht mehr wirklich viel verfügbar und die Eintracht wird wahrscheinlich die letzten Spiele noch so machen. Aber guck dir mal das Programm an. Und lustigerweise ist jetzt Stuttgart, auf die wir gleich zu sprechen kommen, noch einer der letzten Gegner, wo du dann halt wirklich noch was holen kannst, denn danach kommen auch mal die Bayern, da kommt Gladbach, die in einer wunderbaren Verfassung sind. Ich sage euch, bis dahin ist Dortmund auch wieder da. Ja, da kann das ganz bitter ausgehen.
Ja, das ist leider jetzt so. Wir haben halt jetzt die berühmte Arschkarte gezogen. Wir haben halt jetzt ein doch sehr anspruchsvolles Programm mit einer stark verletzungsbelasteten Mannschaft. Ja. Wenn du guckst mit Zambrano, Jagba, Trapp, sind da halt einfach viele, viele weg, auf die wir angewiesen sind. Ja. Und die wir jetzt als Alternativen haben, sind leistungsmäßig nicht auf Augenhöhe.
Ja, Zumindest noch nicht.
Ja, wobei ich wirklich mal sagen muss, auch obwohl ich einige negative Stimmen gehört habe, bezüglich Wiedwald, ich finde, der hat seine Sache auch gegen Paderborn wieder ordentlich gemacht, hat einige gute Dinge herausgeholt. Vielleicht sieht er beim letzten Gegentor, glaube ich, war es nicht hundertprozentig glücklich aus, aber da kann man ihm eigentlich auch keine Schuld zuschreiben. Ich bin erst von allen Ersatzspielern wahrscheinlich noch derjenige, der am meisten versucht, die Qualität einigermaßen zu halten.
Also ich habe genauso wie du, Marvin.
Man kann ihm da keinerlei Vorwurf machen. Im Rahmen dieser ganzen Gesamtsituation macht er da echt einen tollen Job. Ja.
Und er ist auch gut rausgegangen. Also ich erinnere mich an 2 Situationen, wo ich schon gedacht habe, oh je, jetzt ist es okay, jetzt fällt das Tor. Und er hat sich wagemütig in die Bälle reingeworfen. Klar, kann auch dem er dann blöd kommen. Es gibt irgendwie, er trifft nur den Spieler, nicht den Ball. Ist es Elfmeter oder letzter Mann, rote Karte, wie auch immer. Aber er hat zumindest auch den Mut schon, sich zumindest jetzt ertraut, sich so Bälle zu holen. Das zeigt schon, das ist kein schlechter. Also ich muss wirklich sagen, hat mir auch wirklich nicht schlecht gefallen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, natürlich ist es noch kein Trapp jetzt mal, ist klar, aber auch Trapp hat eine gewisse Eingewöhnungszeit gebraucht. Und Wiedwald macht seine Sache als Nummer 2. Und das darf man nicht vergessen, was eine talentierte Nummer 2 ja, wir da überhaupt haben. Da können wir uns auch glücklich schätzen. Ja. Zeiten waren schon mal ganz anders, als ein Scholt-Petri hier im Eintracht-Tor rumgestampelt ist. Also insofern, da kann man froh sein, dass wir so 2 richtig gute Torhüter haben.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja. Naja, gut.
Eine Frage würde ich euch gerne nochmal stellen, bevor wir uns vielleicht ein bisschen intensiver mit dem Testspiel und mit dem Spiel gegen Stuttgart auseinandersetzen. Da gab es diese eine Szene, ich weiß nicht mehr genau, ob es in der ersten Halbzeit oder in dieser zweiten Halbzeit war, wo Inouye an den Ball geht im 16-Meter-Raum und das Ding mit dem Oberarm wegbewegt.
Ja, definitiv.
War das absichtliches Handspiel oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe da eine Meinung dazu, die Sky-Moderatoren-Nase war so von wegen, ja, das war ja nicht absichtlich. Und was ist eure Meinung dazu?
Also er war einfach ein technischer Fehler. Es war definitiv geplant, ihn mit der Brust anzunehmen. Dadurch, dass er sich aber einfach, es ist ein technischer Fehler, er hat den Fehler gemacht, er kriegt ihn an den Arm, ist ein absichtliches Handspiel dann in dem Augenblick und ist eigentlich mit einem Strafstoß zu ja, bemessen. Also ist normalerweise hätten wir da schon einen Strafstoß gegen uns haben müssen.
Ich sehe ich eigentlich grundsätzlich ähnlich, auch wenn mir, ja, mir tut es immer so ein bisschen schwer, ich tue mir da immer ein bisschen schwer, mir fällt es schwer, aber natürlich auch aufgrund grober Fahrlässigkeit oder aufgrund groben Dummfuchs, ja, hätte Inouye halt auch den Elfmeter irgendwo verdient gehabt, ja, weil ich meine, das war schon ein bisschen blöd, wie er das gemacht hat. Das hat er jetzt nicht gewollt, er wollte, aber ist einfach blöd gemacht. Dafür gibt es schon Elfmeter.
Da bin ich mir eben gar nicht so sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese komplette Handlung vollkommen bewusst war und er den mit dem Arm da rausholen wollte.
Dann können wir ja froh sein.
Okay.
Dann können wir ja froh sein, dass es keinen Elfmeter gab.
Da kannst du in der Situation so oder so froh sein, dass du da keinen Elfmeter kriegst. Und wenn es absichtliches Handspiel ist, was mir dir in 90% der Fälle da unterstellen muss, dann kriegst du ja auch rot. Also das ist halt echt doof, ja?
Ja. Ja, aber
gut. Passt aber einfach zum gesamten Spiel dann auch.
Das definitiv, ja. Aber das wäre halt dann quasi noch mehr Beweis dafür gewesen, dass da einiges grandios schief läuft.
Obwohl man natürlich den Inouye lassen muss, er hat ja den schönen Pass zum, er hat zumindest den Meier gesehen, als er mal in guter Position stand.
Ja, genau.
Zum 1-0, das muss man ihm dann wieder zugute halten, aber generell war das natürlich, war auch nicht das beste Spiel vom Inouye, was ich jemals für den, im Eintracht-Trikot gesehen habe. Nee, also.
Da hast du recht, ja. Aber wie du gesagt hast, ja, es ist halt ein grundsätzlich unsouveränes Auftreten der ganzen Elf gewesen, also beziehungsweise wir haben jetzt Wiedwald schon rausgenommen, vielleicht auch Andersson hat ein ordentliches Spiel gemacht, Russ für mich auch, aber alles, was danach kam, war unter dem Niveau, ja, und da hat sich Inouye dann halt auch irgendwo eingereiht, ne?
Ja.
Aber gut, haken wir das Ding mal ab, ich denke, besser wird's nicht.
Nee, besser jetzt nicht, ja.
Nee, kann ja auch nicht mehr. Spiel ist ja rum.
Ja.
Was soll denn da jetzt noch besser
noch werden? Noch schöner reden kann man es nicht, genau.
Nee, schlechter reden können wir es noch, aber
noch schlechter reden.
Das überlassen wir den anderen. Ja, genau. Heute war Testspielabend.
Mhm. Ja, mal ein leicht positives Ereignis. Ja, ich meine, natürlich ging es gegen einen grandiosen Gegner, Rüsselsheim. Ja, aber.
Diese nicht zu verachten, bestimmt nicht.
Kreisoberligist, ja.
Der SC Opel 06 Rüsselsheim.
Yeah.
Egal, wie das halt auch ist. Eintracht hat 12-2 gewonnen. Ja, frage ich mich, warum die zwei Gegentore gefallen sind. Ja, aber ich suche ja immer das Haar in der Suppe. Aber nein, um es mal positiv zu sehen. Schön auf jeden Fall, dass ein Sonny Kittel gespielt hat und sich auch zweimal in die Torschützenliste eintragen konnte. Das ist weiter einfach eine wunderbar schöne Geschichte, ja. Dass du merkst, okay, Kittel steht auch über 90 Minuten auf dem Platz, spürt anscheinend keine Probleme. Das ist das, was ich lesen will. Und das ist für mich auch eine der wichtigsten Dinge zu so einem Testspiel, dass dann auch noch ein Stindl Ärger zweimal trifft, ist auch schön. Ja, das sind so Kleinigkeiten, das gefällt mir einfach.
Selbst ein Cutlets freut mich, dass er sich mal ein bisschen Selbstbewusstsein wieder jetzt holen konnte. Mit zwei Treffern, glaube ich, auch. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Doch, Cutlets hat auch, glaube ich, doppelt getroffen.
Ja.
Ist definitiv auch was, der kann es auch gebrauchen im Moment. Also denke ich, wenn der mal wieder angreifen möchte, hilft dir, denke ich, auch mal gegen einen Kreis-Oberligisten mal zwei Tore zu machen.
Tore schießen ist immer so eine Sache und da ist es auch egal, gegen welchen Gegner. Ja, ich meine, erinnere dich, ich weiß nicht, war es Klose, der bis zu einem gewissen Alter noch ganz unterklassig gespielt hat und dann relativ weit nach oben gerutscht ist. Also wenn du den richtigen Torriecher hast, dann geht es halt auch relativ einfach, vielleicht, sag ich mal, weil das immer die gleiche Situation ist. Und das freut mich dann für Cutlets natürlich auch. Und was halt super ist, du merkst halt, dass halt so mal ganz andere Spieler auch nochmal zum Zug kommen. Ein Kin Zombie hat 90 Minuten durchgespielt. Ja, das ist auch gut. Auch der viel gescholtene Matlung. Wir haben ja eben im Chat, habe ich jetzt schon mehrere kritische Stimmen zu Matlung und seiner Trainingsleistung gelesen. Ja, wenn das so stimmt, trotzdem hat er jetzt wenigstens die 90 Minuten gegen den wunderbaren Verein aus Rüsselsheim absolviert. Was mir allerdings ein bisschen Sorgen macht, war meine potenzielle Option für den kommenden Samstag. Der gute Johannes Flum musste in der 65. Minute ausgewechselt werden. Da habe ich mir eigentlich schon erhofft, dass er den Hasebe ersetzen könnte.
Ja, das ist wirklich schlecht. Ich habe nur gelesen, muskuläre Probleme. Ist da schon mehr bekannt? Oder wurde da noch mal was veröffentlicht? Ist da, weiß vielleicht jemand im Chat schon Bescheid?
Also ich habe bislang noch gar nichts gehört. Nur muskuläre Probleme. Genaueres gibt es da noch nicht. Wollen wir hoffen, dass es allein jetzt so die erste Spielzeit mal ist nach längerer Zeit, ich hoffe, dass es daran hängt und an nichts Drastischerem, weil das wäre halt schon ärgerlich, denn du merkst, und das hast du in den letzten Spielen gesehen, wir brauchen die Alternativen und ja. Flum hat uns zumindest in der letzten Saison öfter mal gut getan und ich denke, in der gegenwärtigen Verfassung von Medojevic und Hasebe wäre es kein Verlust, wenn wir ihn mal reinstellen würden.
Ich sage auch mal, der Wettbewerb ist natürlich auch wichtig. Wenn die anderen beiden wissen, es ist eh alternativlos, wir spielen so oder so, gibst du immer weniger Einsatz, als wenn du weißt, da sitzt jemand auf der Bank, der ist heiß drauf, mal wieder zu spielen. Denke ich, gibst du automatisch mehr Einsatz, als du ohnehin geben solltest.
Zumal mit der Leistung, die sie jetzt gezeigt haben, ja auch durchaus da konkurrenzberechtigt ist. Ja, also viel schlechter kann ein Flum, wenn der fit ist, das ja auch nicht machen.
So ist es.
Das ist genau das Ding. Und wer hat jetzt, das war wie gesagt, war ja nur ein Testspiel, auf der Rechtsverteidigerposition gespielt. Ich votiere immer wieder für die Option Kin Zombie. Vielleicht sollte man das mal probieren. Ja, also der kann auch nicht schlechter sein als ein Injovski zuletzt. Vielleicht wäre das auch mal eine Alternative, wenn es mit Chandler nicht dauerhaft so das Ding wäre. Wobei ich glaube, Chandler wäre für Stuttgart auf jeden Fall mal eine Option.
Ich glaube schon, dass Chandler da eigentlich der gesetzte Mann ist. Wie gesagt, da schien das ja jetzt eher das Thema gewesen zu sein, dass er einfach verspätet von der Nationalmannschaft da zurückgekommen ist. Ansonsten hätte der ja von Anfang an auf dem Platz gestanden. Du hast mit Chandler ja durchaus auch jemanden, der dann durchaus in der Lage ist, auch da mal den Weg nach vorne zu gehen. Du hast halt in der Kombination mit Pierson, der halt einfach bei Zweikämpfen schon beim ersten Windstoß umfällt, hast du halt verloren, ja. Dein Rechtsverteidiger ist irgendwo vorne am 16-Meter-Raum vom Gegner. Deine rechte Außenbahn liegt irgendwo auf dem Boden und hält sich einen kleinen Zeh. Das ist halt alles durch, ja.
Ja, was mich auch wundert, dass halt Pierson, der jetzt halt mal gerade dabei ist, ein bisschen Fuß zu fassen bei der Eintracht, dass er sich da jetzt wieder Gerüchte breit machen, dass er ja auch schon irgendwie zu einem anderen Verein wechseln könnte und dann höre ich dann immer wieder so Dinge wie Zenit St. Petersburg, da frage ich mich, gucken die überhaupt die Bundesligaspiele oder was ist da los, ja, also
über YouTube das Tor gesehen.
Ja, wahrscheinlich, ich habe gedacht, super, super geil, müssen wir kaufen oder so, also da kreist du mir schon manchmal den Kopf.
Ist ja, irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar, ja.
Ja, aber gut, das soll nicht unser Problem sein. Wir haben ihn eh nur ausgeliehen. Aber gut, ja, wie seht ihr das denn? Gibt es noch was zum Testspiel jetzt zu sagen? Nee, außer dass es eine grundsätzlich gute Angelegenheit war.
Ich finde es auch schön, dass, wie du schon gesagt hast, dass aus der zweiten Reihe jetzt einfach mal die Leute nochmal geguckt wurde, wer könnte da was bringen, denen ein bisschen Einsatzzeiten gegeben. Ich hoffe, dass wir natürlich jetzt auch mal, wenn ein Marc Stendera da ein gutes Spiel gemacht hat, er vielleicht auch als Alternative mal einen Stendera in der A11 wieder sehen, wenn wir am Wochenende spielen. Mal gucken, was da los ist. Ja, wäre schön.
Das ist ja natürlich. Also, wir haben ja die Positionen schon besprochen, sei es jetzt auf links oder rechts, je nachdem, wie halt auch ein Eigner wieder fit wird. Aber Stendera muss einfach eine Option sein.
Ne? Ja, gerade halt, dass du dann auch mal jemanden hast, der in der Lage ist, mal irgendwie einen Ball bei einer Ecke bis zumindest an den ersten Pfosten zu bringen. Ja, das war ja auch gerade eben eine Anmerkung, die hier im Chat war. Diese verdammten Ecken von Inui, also das kann grausam. Man sich doch nicht mehr angucken. Ja, also dass der Ball überhaupt noch bis zur Grenze vom 16-Meter-Raum kommt, ist da ja schon
wunderbar. Ich weiß nicht, wer da verlängern soll oder wer da nicht an, ich weiß nicht, ob das am Inui liegt oder an der Person, die normalerweise da eingesetzt wird. Theoretisch müsste das ja ein Meier sein oder ein sonstiger großer Spieler, der diesen Ball von vorne verlängert. Leider sehe ich den auch nie. Entweder sehe ich die Leute einfach nicht oder ich verstehe es auch nicht. Also dieses System macht definitiv so, wie es momentan gespielt wird, mit ich schieße einfach flach im Endeffekt da an den 16-Meter-Raum, total sinnlos. Also das ist wirklich nicht nachzuvollziehen. Da hast du völlig recht, dass da Stendera eine super Alternative wäre, um mal auf dem zweiten Pfosten vielleicht mal eine gefährliche und steile Flanke zu schießen.
Ja, auf jeden Fall eine gute Alternative.
Ja.
Ganz klar.
Weil gegen eine Mannschaft wie Stuttgart halt auch nötig.
Ja, Stuttgart ist ja auch selbst anfällig bei Standards, wobei sie auch durchaus gefährlich sind. Also die haben diese gewisse Ambivalenz, wenn du dir das Spiel nämlich anguckst.
vom Wochenende.
Das, ja, das ist VfB gegen Leverkusen, da haben die das ja nicht aus rein spielerischen Mitteln umgedreht. Na, aber da muss, aber jetzt genau gehen wir jetzt schon mal zum nächsten Spiel. Der VfB Stuttgart ist für mich momentan so ein bisschen Wundertüte. Ja? In der ersten Halbzeit habe ich gedacht, ach du Jemene, die kriegen halt jetzt richtig einen auf den Latz zur Halbzeit 0-3 für Leverkusen. Ich habe eigentlich gedacht, okay, das lässt sich der Bayern nicht mehr nehmen. Und dann sieht es plötzlich in der zweiten Halbzeit ganz anders aus. Natürlich durch unglaublich dämliche Aktion der Leverkusener, aber auch mit einem gewissen Einsatz, wo ich sagen muss, Respekt Stuttgart.
Ja, sehe ich genauso, ja.
Dämliche Aktionen hin oder her, auch die muss ja irgendwie genutzt werden. Ja,
naja, also, klar.
Und das haben sie ja an der Stelle dann schon irgendwie ganz clever gemacht, da das Ding dann noch zu drehen.
Natürlich, das ist unglaublich clever. Ich meine, du siehst Timo Werner, ja, ist halt auch immer für ein Tor gut, ja. Den hat er dann eingeschweißt, 1-3, und du merkst, oh, jetzt passiert mal ein bisschen was. Dann der Österreicher Klein, den ich immer versuche, klein zu reden, ja. Ja, nee, weil ich immer denke, das ist eigentlich kein Bundesligaspieler, aber der macht für mich erstaunlich gute Spiele, deswegen muss ich meine Meinung wahrscheinlich revidieren mit der Zeit. Als Rechtsverteidiger war doch eine relativ ordentliche Verpflichtung, muss 2-3 und plötzlich geht wieder alles. Naja, und dann im Hanek trifft er halt auch mal wieder 3-3 und plötzlich gibt es sogar noch die Chance, das Spiel komplett zu drehen, ja, für Stuttgart. Dann gibt es aber in der Gegenseite auch nochmal ein, zwei Möglichkeiten, also ein Unentschieden war gerecht, aber so spielt halt eigentlich auch keine Mannschaft, die jetzt ganz unten ankommt. Ich denke, in den letzten Wochen gibt es einen leichten Aufwärtstrend beim VfB, lustigerweise nach der Entlassung von Manager Bobic, dass da irgendwie eine Beziehung besteht zwischen Manager und der direkten Mannschaft. Das erschließt sich mir nicht direkt, aber es ist ja wirklich so.
Zumindest sieht so aus, ja. Obwohl, ich muss sagen, Marvin, du hast schon angesprochen, Halbzeit 3-0. Das hätte ja auch 5-0, 6-0 stehen können. Ja. Das waren ja noch Chancen. Da haben ja, Leverkusen ist ja fahrlässig wieder mit der Chancenverwertung teilweise umgegangen. Dann wäre der Sack wirklich zu gewesen. So hast du natürlich gehabt, der Anschlusstreffer, dann, wie du schon sagst, diese Standardsituation gerade zum 3-3. Das war natürlich wieder sowas, ich glaube, der Freistoß war an der Grundlinie fast und wird an langen Pfosten gespielt. War eigentlich wirklich nicht mehr schwierig für den Hanik, den reinzumachen, war natürlich was, wo wir wirklich aufpassen müssen. Du merkst, die Qualitäten liegen definitiv darin, gefährliche Standards zu produzieren.
Ja.
Und wir wissen ja, wie super wir da teilweise sind. Also gerade in auch Anfälligkeit, dass wir die Tore da fangen.
Ja, wobei ich dann ja vom hochgeschätzten Eintracht-News-Account dann irgendwie gelesen habe, dass wir eine der Mannschaften wären mit den wenigsten Gegentoren nach Standards, glaube ich, haben sie letztes Mal geschrieben. Das hat mich ein bisschen gewundert, vielleicht haben sie die Statistik auch gefälscht, das kann ich mir durchaus gut vorstellen. Ja.
Die werden doch niemals im Leben eine Statistik fälschen, die sind doch alle dreifach geprüft.
Ja, ja, genau. Aber wie dem auch sei, ja, aber definitiv müssen wir da aufpassen, denn dass der VfB jetzt aus dem Spielerischen heraus jetzt keine traumhafte Partie machen wird, da gehe ich von aus. Aber das sind die Situationen, die gefährlich sind. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass das Spiel am Samstag wirklich ansehnlich wird. Das wird wieder ein ziemlicher Grützenkampf. Aber, und das wurde jetzt auch schon im Chat mehrmals thematisiert, es gilt hier auch in einer gewissen Weise auch um die Ehre, ja. Denn der vielbesagte Armin Fee ist von Frankfurt weggezogen mit der Prämisse, nicht mehr so oft die Hände schütteln zu müssen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie oft wir das jetzt schon erwähnt haben, aber bislang ist es ja dann doch relativ oft passiert, dass er Hände schütteln musste. Und mir wäre es wirklich recht, wenn das auch am Samstag wieder der Fall wäre.
Ja, würde ich auch also nicht Nein sagen, ja.
Wäre absolut, absolut gerechtfertigt in dieser ganzen Thematik, ja, also
ich gehe auch davon aus, dass im Stadion selbst auch die Fans das irgendwie auch mit rüberbringen. Sowieso sind Spiele gegen den VfB immer relativ, ja, spannungsgeladene Partien, ja.
Du kannst davon ausgehen, dass das von den Fans und vor allem wahrscheinlich auch in Choreo oder irgendwas wunderbar aufgegriffen werden wird.
Ich hoffe nur einfach, dass die Spieler ein bisschen motivierter ans Werk gehen, denn auch gegen den VfB kannst du nichts werden, wenn erstens die Pässe nicht stimmen, du weniger läufst als der VfB, weniger Einsatz zeigst. Ich hoffe, es kann wirklich rübergetragen werden und Marvin, wie du schon sagst, wir werden wieder unser Bestes geben. Wäre natürlich versuchen auch unseren Teil dazu beizutragen, die Spiele anzupeitschen. Ich hoffe, die anderen Fans werden es genauso machen, aber da dürfen wir uns eigentlich, denke ich, auf gute Stimmung und, wie René schon sagt, wahrscheinlich auch Choreo und Co. Befreuen.
Ja, also ja. Ich glaube nicht, dass das bei den Fans zu irgendeinem Problem führt. Das wird auf beiden Seiten hoch emotional sein. Die Frage ist halt eher, vor allen Dingen bei unseren Spielern, wie können die das auf dem Platz umsetzen? Und da bin ich mir momentan echt gar nicht so sicher.
Ja, aber wie Dennis das schon erwähnt hat, wenn du es vom Spielerischen nicht herbekommst, musst du zumindest das richtige Maß an Kampf zeigen. Das heißt, dann musst du das Ding halt einfach irgendwie versuchen zu zerstören. Ja, dann musst du eigentlich genau das machen, was Paderborn beim Spiel jetzt am vergangenen Sonntag gemacht hat, sondern du musst wirklich versuchen, gegenzupressen. Du musst ungemütlich deinem Mitspieler gegenüber sein oder deinem Gegenspieler. Mhm. Du musst wirklich versuchen, denen die Lust am Fußball zu nehmen und dann ergibt sich die eine oder andere Möglichkeit, da bin ich mir sicher. Vielleicht ist es dann auch so, dass Meier und Seferovic wieder ein bisschen besser zusammenspielen, ja, die ja für die meiste Gefahr bislang diese Saison gesorgt haben. Also da wird wieder, auch da wird es kein ganz klares Konzept geben, aber gegenwärtig ist das Konzept der Eintracht-Fans wahrscheinlich auch eher solches mit Namen Hoffnung und mit dieser müssen wir dann auch am Samstag reingehen.
Das sehe ich genauso. Ich muss aber auch sagen, ich würde es wirklich mal probieren, ein bisschen zu rotieren, auch wenn uns da momentan natürlich die Alternativen auf jeden Fall auch fehlen. Aber eine Möglichkeit wäre es ja allein schon, einen Matlung in die Innenverteidigung zu stellen, auch wenn, ja, es ist klar, Trainingsleistungen angeblich nicht so tolle waren und so weiter. Ich muss aber sagen, ich würde gerne einen Russ wieder auf der Doppel-6 sehen.
Bitte.
Weil einfach, ja, ich weiß nicht, wie wir vorhin ja schon thematisiert haben, Hasebe und Medojevic bringen es einfach momentan nicht so. Und auch um Zeichen zu setzen, du kannst ja auch, wenn du merkst, ein Martlung ist fertig schon früh, dann musst du halt nochmal wechseln, bringst du halt nochmal einen Medojevic rein, stellst einen Russ dann hinten rein oder einen Hasebe, wie auch immer. Aber ich denke, da muss auch mal was passieren, dass die Spieler auch merken, es ist auch mal Rotation da. Selbst wenn die Alternativen begrenzt sind. Ich denke, groß verlieren kannst du da eigentlich nichts, weil Matlung sicherlich seinen Job auch nicht schlecht macht, selbst wenn er mal keinen so großen Bock hat zu trainieren.
Ja, ich glaube, dass Matlung auch irgendwie ganz komischerweise ganz gut passen könnte mit dem wahrscheinlichen Stürmer Ibisevic.
Ja.
Ich denke, dass das in einer Art und Weise, ich glaube, ich habe die schon das ein oder andere Mal gegeneinander gesehen und dann war es immer so, dass Matlung eigentlich ganz gut ausgesehen hat. Vielleicht wäre das auch hier wieder eine Option und im Zweifel, wenn es nicht so gut funktioniert, wird sich dann der Position oder der Person dann eher Anderson annehmen, der doch eher der Quirligere ist. Das kann man testen, aber Matlung wäre mal eine Option, gerade halt auch in Anbetracht der Tatsache, dass man Russ ins defensive Mittelfeld stecken will, weil er auch einer der wenigen ist, die wirklich eine gewisse Konstanz haben und die brauchst du natürlich auch in dem Mittelfeld, denn wie wir das gesehen haben, da geht momentan halt einfach nichts zusammen. So und deswegen auch natürlich nicht nur defensiv im Mittelfeld wechseln, sondern auch der junge Brasilianer raus und dafür, ja, keine Ahnung, wenn Aigner fit wäre, würde ich Aigner reinstellen. Denn ich denke, dass Aigner auch ein Spieler ist, der Niedermeyer durchaus schwindlig spielen könnte. Der Niedermeyer, der wieder den Weg zurück in die Startformation des VfB gefunden hat, ohne wirklich gut zu spielen. Ich denke, der würde auch gegen Aigner durchaus schlecht aussehen.
Ja, sehe ich genauso, ja.
Dann aber bitte in der Kombination mit Chandler hinten als Rechtsverteidiger und nicht Injowski.
Ja, auf jeden Fall.
Gut.
Klingt gut. Ansonsten natürlich Stendera wäre auch noch eine Alternative. Mhm. Muss man natürlich überlegen, wie du vorhin auch schon gesagt hast, Marvin, denke ich, ist es diesmal auch einfacher für einen Meier und einen Seferovic von wieder ein bisschen besser zu harmonieren, ein bisschen besser Räume zu reißen, weil wir haben ja gesehen, Stuttgart hat nicht umsonst wieder 3 Tore gefangen gehabt.
Ja, ja.
Also die fallen da auch zum Teil rum wie Falschgeld. Denke ich, da ist schon auch was drin, wenn die beiden gut drauf sind, spritzig sind und ihre Leistung abrufen können. Sie müssen nur wieder effizient sein. Wir dürfen nicht fahrlässig mit unseren Chancen umgehen, weil ich denke, gerade auch wenn man jetzt wieder die Parallele zum Leverkusen-Spiel zieht, hätten die ihre Chancen alle gemacht, müssten wir heute gar nicht drüber reden. Dann könnte es sogar sein, dass Armin Fee gar nicht mehr gegen uns auf der Bank gesessen hätte. So ist es auf jeden Fall schön, dass der alte Trainer nochmal da ist.
Ja, auf jeden Fall. Aber Effizienz ist das A und O, ganz klar. Du musst die Chancen, die du bekommst, ganz heftig und deutlichst nutzen gegen den VfB. Es gibt Möglichkeiten, auch sehe ich Kirschbaum nicht als so grandiosen Torhüter, dass ich jetzt großartig Angst haben müsste. Natürlich muss auch Glück da reinspielen, das wird jetzt auch im Chat schon wieder erwähnt. Natürlich sind viele Faktoren, aber sowas muss man sich auch erarbeiten. Das schaffst du nur, wenn du zum richtigen Zeitpunkt top motiviert bist und auch mit einem gewissen Kampf an die Sache rangehst und weißt, okay, wir werden in dieser Hinrunde nichts mehr spielerisch einfach so lösen können, sondern müssen uns die Punkte, die wir noch im Bereich des Möglichen sehen, absolut hart erarbeiten. Denn ich sag's mal so, holst du 3 Punkte, bist du nach 9 Spieltagen mit 15 Punkten wunderbar dabei. Hm. Und wenn du dann nochmal hier ein Pünktchen, da ein Pünktchen holst und dann hast du vielleicht, na gut, im schlimmsten Fall hast du dann so 17, 18 Punkte am Ende der Hinrunde und dann ist trotzdem immer noch nicht alles komplett grausam, dann kommen dann auch wieder ein paar Spieler wieder zurück oder vielleicht wird auch nochmal im Mittelfeld Verstärkung geholt. Ja, mhm. Man darf auch nicht vergessen, dass bei den Bayern den einen oder anderen Spieler gibt, der überaus unzufrieden ist. Ich nenne dann Neuberg zum Beispiel, ja, der momentan zwar das letzte Spiel dauerhaft gespielt hat, aber zuvor immer auf der Bank gesessen hat, weil ihm Gaudino förmlich den Rang abgelaufen hat. Über Rode brauchen wir, denke ich, nicht sprechen. Der sitzt versauert auch nur auf der Bank. Es gibt auch noch bei anderen Top-Vereinen Spieler, die für uns, zumindest für eine Laie, durchaus in Frage kommen könnten und uns in Sachen Rückrunde eine gewisse Vitalitätsstufe erbringen könnten. Das müssten wir sehen. Aber jetzt irgendwie zur Hinrunde jetzt durchquälen, zum Ende der Hinrunde. Und da wäre halt auf jeden Fall ein Punktgewinn gegen Stuttgart essentiell.
Das ist so, ja, auf jeden Fall. Wir müssen halt gucken, dass wir auch teilweise unser Glück erzwingen. Es klingt zwar immer so blöd, aber durch genug Laufleistung und genug Pressing kannst du auch einfach das Unglück bei den anderen erzwingen. Das ist ja im Endeffekt dann der Gegenpol. Ich denke, da ist schon was drin. Gerade wie du gesagt hast, wenn du die Spiele alle mit voller Power angehst und den Spielern auch erklärst, um was es eigentlich geht. Man hat ja zum Teil das Gefühl, da kann man wieder Renés Aussage von vorhin aufgreifen, die Spieler reden nicht so wirklich mit auch das Spielsystem ist nicht so ganz zu erkennen. Man denkt manchmal, was macht denn der Schaf da eigentlich? Was erzählt er denen denn? Vielleicht muss es da auch mal jetzt einen Knall tun. Ich hoffe, dass wir es einfach jetzt spielerisch jetzt am Wochenende nochmal durchspielen und dann einfach gucken, was ist los. Und dann muss die Orientierung kommen, was wollen wir denn überhaupt jetzt für ein Spielsystem machen?
Ja.
Auch mit diesen verletzten Spielern.
Korrekt. Aber wie auch jetzt immer mal wieder angeklungen ist, wo du halt sehen musst, überhaupt auf den grünen Zweig zu kommen, ist halt keine Fehlpässe erlauben. Ne?
Ja.
Dann auch lieber mal den Sicherheitspass spielen, denn leichtsinnige Fehlpässe, gerade wenn du momentan nicht hundertprozentig gut drauf bist, bringen dich auch wieder zurück. Ja, und dann agierst du gar nicht mehr sinnvoll nach vorne. Deswegen lieber mal darauf warten, eine Szene zu kreieren, die dann im entscheidenden Moment von Vorteil sein könnte, als waghalsige Aktion, sage ich jetzt mal, auch gerade im defensiven Mittelfeld zu machen. Weißt du, wenn offensiv was fehlgeht, das ist ganz klar, aber im defensiven Bereich gab es ja auch gerade gegen Paderborn unglaublich viele Fehlpässe, die
muss
einfach fürchterlich anzusehen waren.
Ja? Genau, genau. Was ich mich auch gerade frage, das war doch auch ein Spiel gegen Paderborn. Welches Tor war das denn? War das nicht ein Einwurf von uns, wo dann so,
richtig,
war das das 1-1? Oder?
Ja, das war das 1-1, genau.
Also wahnsinnig, wahnsinnig unkonzentriert. Da merkst du, was sind denn das für Unkonzentriertheiten, Unkonzentration, dass du da merkst, ein Einwurf, die Spieler laufen überhaupt nicht richtig zurück. Die Spieler von Paderborn können kombinieren, 2-3 Pässe, schießen natürlich auch einen Sonntagsschuss, aber darf nicht passieren.
Also schreib das mal auf, ohne Spaß. Ich will nicht wissen, wie oft die Eintracht Bälle verloren hat, nachdem sie Einwurf hatten. Das ist überhaupt kein Gewinn mehr. Ich merke das auch schon. Das siehst du den Spielern ja schon förmlich an, wenn sie dann zum Einwurf laufen müssen. Dann wissen sie, ach, jetzt werfe ich ein, aber der Gegner bekommt den Ball. Das ist ein ums andere Mal so. Das ist eine Grausamkeit. Das ist genauso wie wenn ein Torwart von uns einfach den Ball bekommt und er nach vorne trischt. Da ist auch eine Fehlerquote von 60-70% dabei.
Sehe ich genauso, ja. Kann ich auch nicht verstehen. Also das sind ja wirklich Sachen, die haben ja wirklich nur was mit Konzentration zu tun. Die Spieler müssen sich ein bisschen mehr anbieten, ein bisschen mehr laufen. Aber das wirklich, oh, der Ball ist im Aus, puh, jetzt bleibe ich erst mal stehen, atme erst mal durch, oh, guck mal so hier ein bisschen in der Gegend rum. Also so kann es nicht sein.
Nee.
Das sind Sachen, das hat im Profifußball nichts zu suchen. Das kannst du dir nicht mal bei den Kickers erlauben, sagen wir mal so. Also selbst da ist das verpönt.
Es gibt Tabellenführer der Regionalliga Südwesten. Hey, selbst da geht das nicht.
Selbst da geht das nicht, ja.
Also, ja, aber das ist schon. Solche dämlichen Aktionen dürfen nicht passieren. Und dann, wenn du es schaffst, sowas abzustellen, dann hast du auch eine Chance, zumindest gegen Armin's Fee, Rümpeltruppe.
Sehe ich auch so, ja.
Ich denke, Chancen sind durchaus da, wenn die Mannschaft das halt alles auf den Platz bringt und mal mit ein bisschen mehr Einsatz und Laufleistung da reingeht und das halt von allen und nicht nur irgendwie von Einzelnen. Da muss halt jeder dann da mitmachen. Ja. Dann haben wir da durchaus eine realistische Chance und das ist dann, wenn ich den Spielplan so richtig im Kopf habe, jetzt auch erstmal wahrscheinlich eine eher der letzteren.
Ja, du hast dann nochmal ein Auswärtsspiel in Hannover. Das sind halt so Dinge, weißt du, Hannover ist ein machbarer Gegner, aber auch gleichzeitig unbequem. Dann kommt dann auch wieder ein ehemaliger Spieler der Eintracht, sage ich mal, zum Zuge. Ja, Hosselu gegen die Eintracht, da wird dann auch wieder viel aufgebauscht und da habe ich auch überhaupt keinen Bock, dass der Junge gegen uns ein Tor schießt, ja. Aber man muss es eigentlich nicht so weit kommen lassen. Es wäre schön, wenn vorher wir 15 Punkte hätten und dann einfach mal sehen, wie es weiterläuft. Aber da ist halt ein Sieg gegen Stuttgart unerlässlich.
Ich habe noch eine Frage an euch Jungs, und zwar bezüglich dem Spiel jetzt Stuttgart. Sind wir uns ja einig, dass eigentlich kein Platz ist für ein Cutlets, oder?
Ja, nee, momentan will ich nicht in der Anfangsformation sein, ja.
Nee, hätte ich jetzt auch gesagt, eher weniger. Also auch wenn Seferovic jetzt gegen Paderborn auch eher mal einen schlechten Tag hatte, ist er eigentlich schon eher denjenigen, den ich da sehen würde. Und auch wenn Meier laufmäßig nicht so der große Wurf ist, ist er halt eher dann schon derjenige, der halt auch mal für ein Tor sorgt. Also ich sehe da momentan wenig Chancen für Cutlets. Vielleicht irgendwie in der Auswechslung, wenn dann Seferovic sich irgendwie 70 Minuten lang die Lunge aus dem Leib gelaufen hat.
Aufgerieben hat, genau.
Ja, aber ansonsten, oder vielleicht irgendwie dann auf der rechten Außenbahn, wenn ein Aigner irgendwie nicht über die vollen 90 Minuten gehen kann und du keinen Pierson bringen willst, dann kannst du vielleicht auch so ein Cutlets mal auf die rechte Außenbahn stellen, aber
das wäre sogar eine Ideallösung. Ja. Das wäre sogar die Ideallösung, dass du wirklich sagst, okay, du beginnst mit Aigner und wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht klappt, versuchst du es nochmal mit Cutlets. Das hat ja auch schon mal funktioniert.
Ja, natürlich.
In dieser Saison. Ja. Und also es ist ja gut, dass wir diese Option haben, ja, aber für die Startelf würde ich ihn momentan einfach noch nicht sehen. Aber es ist der gute 12. Mann.
Sehe ich genauso. Okay, wunderbar. Mhm.
Also auf der Bank auf jeden Fall und auch mit durchaus Einwechselpotenzial. Wie gesagt, ich bin auch mal so ein bisschen gespannt, was jetzt mit Stendera da passiert, der ja jetzt in dem Testspiel auch durchaus gezeigt hat, dass er hungrig ist und der ja auch durchaus einen Einsatz verdient hat. Mhm. Wobei ich auch da nicht glauben würde, dass man den von Anfang an sieht.
Nee, glaube ich auch nicht.
Glaube ich auch nicht.
Ne? Das sind halt so, ja, da kann man scharf für kritisieren, dass er solche Wagnisse nicht riskiert. Ich bin momentan noch ein bisschen vorsichtig. Ich meine, wir haben jetzt erst den 8. Spieltag, jetzt kommt erst der 9. Vielleicht sollte man mit zu großer Kritik noch etwas warten, aber es ist auch klar, dass du einen Stendera nicht über die volle Distanz der Hinrunde auf der Bank lassen kannst. Denn dass er beißt, das glaube ich schon.
Führt ja auch nur zu Unruhe wieder. Also ich denke, gerade weil er gute Leistungen bringt, eigentlich zumindest wenn er mal spielt, wenn es auch nicht für die A-Mannschaft ist, scheint es zumindest auch dann im Endeffekt, kannst du das auch schwierig den Fans verkaufen, warum, was ist da los? Wir würden ja nicht drüber reden, wenn wir uns nicht wundern würden, auch teilweise, was ist da los? Gut, jetzt war er mal wieder krank, ich glaube Erkältung oder was da die ganze Mannschaft ja einmal durchgegangen ist, ist natürlich ärgerlich. Vielleicht hätte er da sein Potenzial mal abrufen können und hätte da vielleicht seine Chance bekommen. Pech gehabt, jetzt heißt es weiterkämpfen und also mir würde es gefallen, wenn er mal spielen würde.
Zu stark auf dem Frankfurter Oktoberfest gefeiert
wahrscheinlich. Ja, vielleicht.
Das berühmte Frankfurter Oktoberfest.
Heidenheim. Auch eine Frechheit, dass es sowas überhaupt gibt. Aber gut, egal.
Sowas gibt es überall. Ich musste ja sogar von der Kollegin lernen, dass es selbst in Magdeburg ein Oktoberfest gibt.
Ja, das ist also
wie so. Nichts gibt, aber sowas.
Diese Oktoberfest-Epidemie ist ein ganz grausame Geschichte. Ganz grausam. Naja.
Genau. Genauso aber grausam gut. Ist wahrscheinlich jetzt der Tipp, den du gegen Stuttgart abgibst, oder?
Boah, ich bin jetzt mal optimistisch, als ich die letzten Wochen war und sage, die Eintracht ergaukelt sich ein 1-0. Doch, ja. Lahnig kommt aus irgendeinem Grund, wird Lahnig eingewechselt. Kein Mensch würde Lahnig einwechseln, wenn er nicht die Pistole auf die Brust gesetzt bekommt, aber ich glaube, 1-0 Lahnig, 93. Minute.
Interessant,
aus
okay.
82 Metern abgezogen oder was?
Ja? Näher kann ich mich dazu nicht äußern, sonst fliegt mein Tippschein raus.
Machen wir es doch ganz wahnsinnig. Lanig eingewechselt in der 89. Minute, Fallrückzieher aus 83 Metern. Ja?
Ich merke schon, dir bekommt dein Tee mit rum nicht gut. Ja.
Also wenn der wenigstens rum drin wäre, dann hätte ich wenigstens was, auf das ich es schieben kann. Aber das ist ja, also allein die Idee, Lanig einzuwechseln, meine Güte.
Du halluzinierst, ja.
Ja, du auch. Herr Dennis.
Gut, ich sag 2-1. Tor Meier, Tor Seferovic für die Eintracht. Gegentor, irgendein Gegaukel hinten drin. Vielleicht auch mal wieder ein Handspiel vom Inoue im Strafraum, was auch mal geahndet wird. Man weiß es nicht. Aber 2-1 für die Frankfurter.
Wenn ich mich da auf irgendwas mit mir selbst einigen könnte, ich schwanke zwischen. Zwischen Dennis seinem 2-1 und einem gepflegten 3-0. Ich glaube, zur Gerechtigkeit halber, damit wir alle irgendwie was anderes tippen, sage ich in 3-0.
Wahnsinn, okay. Auch die Torschützen?
3-1. Ja, also Meier, Seferovic und Stendera, der eingewechselt wird mit einem grandiosen Freistoß in der 87. Minute.
Okay. Jawohl, ey.
Gut, gut.
Kriegst du noch eine heiße Honig mich auszugeben?
Heiße Milch mit Honig, da werden wir Freunde. Ja, Marvin hat auch die Woche noch ein paar andere Freunde gesammelt. Du warst beim Rasenfunk
zum Gast. Ja, war grandios. Ja, es ist super, Leute. Wir haben über die Bundesliga generell halt gesprochen, über den vergangenen Spieltag. Das könnt ihr euch auch gerne mal anhören. Ja, kennt ihr vielleicht den G-Netzer? Das ist derjenige, der einer der Hauptinitiatoren dieses Podcasts war. Dann war noch jemand da. Der Surfing Bird von Twitter, ein großer Dortmund-Fan, wer ihn vielleicht kennen mag. Dann der Flo Pumuk aus Hamburg, ein Redakteur bei Transfermarkt.de. Also war eine richtig lustige und gute Runde. Hat Spaß gemacht. Hört euch das mal an, wenn ihr euch den letzten Spieltag nochmal in Gänze geben wollt. Aber natürlich vergesst unseren Eintracht-Podcast nicht.
Könnte man den vergessen. Den muss man ja bis hierhin schon gehört haben, um diese grandiose Empfehlung zu bekommen. Also wer hier noch Hörmaterial hat, um abends besser einschlafen zu können, der sollte sich die letzte Folge des Rasenfunks da mal anhören. Wir werden es natürlich, wie sich das gehört, ordentlich hier verlinken.
Perfekt.
Ja, das, was wir uns vor dieser illustren Runde hier aufgeschrieben haben, wäre jetzt alles abgearbeitet. Hättet ihr noch ansprechbares Material?
Nee, also bis auf lauter Blabla fällt mir jetzt nichts mehr ein. Ich meine, nö, lassen wir es einfach.
Genau. Marvin fasst sich mal kurz mit einem nö. Dann sagen wir artig Danke an die Runde der Live-Zuhörer. Vielen Dank an die Menschen aus dem Chat. Es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns über Feedback, Kommentare, über jegliche Art und Weise und ja, melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder und sagen bis dahin Danke. Auf Wiedersehen. Yeah.